Sie haben den Hauptgewinn. Lasse sie andere teilhaben. Das war ja der Gewinn vom Spiel. Eine bekannte Anekdote, weil dieser Hauptgewinn ist was Einmaliges, eine bekannte Anekdote erzählt, wie Martin Luther, als er in sein Arbeitszimmer studiert, der Teufel durch die Straße schleicht und ihn bei seiner Arbeit stört. Und unter dem Fenster ruft er ganz laut: Wohnt hier Dr. Martin Luther? Martin Luther hört die Stimme des Teufels, springt zum Fenster, reißt die Läden auf und ruft hinunter: Nein, Martin Luther, der ist längst gestorben, hier wohnt Jesus Christus. Und der Teufel haut ab. Luther will uns damit sagen, der alte Mensch ist gestorben, ein neuer Mensch ist geboren mit einer ganz neuen Identität. Und so hat es auch Paulus gemeint, wenn er an die Galater schrieb: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. In Christus sind wir Menschen mit neuen Motiven, neuen Maßstäben, neuen Horizonten und neuen Dimensionen. Weißt du das? Und das ist für mich ein grundlegender Gedanke. Gerade auch bei unserem regionalen Gottesdienst sind wir uns wirklich bewusst, was wer wir in Christus sind. Manchmal habe ich den Eindruck, wir bleiben bei dem stecken, was wir nicht schaffen, statt auf das zu schauen, was wir in Christus sind. Sicherlich hätten wir gerne mehr wachsende Gemeinde, eine Erweckung in unserer Gegend. Aber es nimmt nicht die Sicherheit weg, was wir in Christus sind. Und nirgendwo in der Bibel, denken wir an die Schriftlesung, wird erwähnt, dass Christsein ein Pappenstiel ist. Ein Phänomen unserer Zeit, das ist ein englischer Begriff, Participation Shift, das steht für eine spürbare Veränderung im Beteiligungsverhalten unserer Zeit. Und Corona hat dort auch wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Dieses veränderte Beteiligungsverhalten zeigt, dass die Leute ganz anders unterwegs sind, ganz anders entscheiden wie früher, ob sie irgendwo hingehen, an irgendetwas teilnehmen. Dahinter steckt kein Konflikt mit der Gemeinde, mit dem Pastor. Die Besucher sind eigentlich zufrieden in der Gemeinde, aber sie gehen einfach anders an die Dinge ran. Was bewegt Menschen, die früher sehr engagiert waren, die Verbindung abreißen zu lassen? Es ist manchmal, als hätte sie ihr Leben neu überdacht, neu überlegt, was für sie wichtig ist. Und obwohl manche dann noch nur gelegentlich dabei sind, empfinden sie sich immer noch als Teil der Gemeinde. Und diese Beobachtung ist ernüchternd und manchmal auch enttäuschend. Und im Tiefsten bleibt es auch eine Anfrage an uns. Und mit welcher Form von Gemeinde sind wir unterwegs? Spannend ist die Überlegung, dass man sagt, Leidenschaft für Jesus ist sozusagen das Gegenmittel. Was ist eigentlich der Gegenstand unserer Leidenschaft? Gefüllte Gemeindeseele? Oder sollten wir uns wieder vielleicht mehr für den eigentlichen Auftrag begeistern? Also einen wichtigen Aspekt. Wir haben ja so mutig formuliert Projekt West, eine Initiative zur Stärkung der Regionen vom Saarland und Westpfalz, von beiden Verbänden, dass wir sagen, wir möchten daran arbeiten, dass neue Initiativen entstehen, Kräfte bündeln. Wir versuchen, Gemeinden untereinander stärker zu vernetzen. Oder jetzt in Homburg freuen wir uns, dass da zum Beispiel ein neuer Pfadfinderstamm gegründet worden ist. Die Grundlage ist immer wieder neu. In Christus sind wir neue Menschen, mit ganz anderen Maßstäben und Dimensionen. Das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat, ist einmalig und das wartet auf unsere Reaktion der Nachfolge. Und so schreibt Paulus, lebt als Kinder des Lichts. Es geht darum, dass unser Leben die Realität Jesu ganz welt, ganz laut in die Welt hineingeht. Dass unser Leben Gott in dieses Leben hineinruft, das haben wir auch als Verbände gemeinsam formuliert. Dass wir sagen, wir vertrauen darauf, dass Gott mehr Land für uns vorbereitet hat, als wir bislang einnehmen konnten. Das Prinzip gemeinsam für den einen, beziehungsweise gemeinsam für das eine, den Hauptgewinn, leitet uns beim Vorhaben, am Wachstum des Reiches Gottes beteiligt zu sein. Und so wie du heute Morgen hier bist, oder so wie wir als Gemeinden hier vertreten sind, nimmt jeder davon seinen Platz ein und hat Verantwortung. Diese Vision als eine deutliche Vorstellung von dem, was noch nicht ist, was noch nicht erreicht ist, aber das uns beflügelt. Eine Perspektive, die uns auch über zähe Zeiten hinaushebt, zu Gottes Sicht für unsere Welt. Und manchmal ist es zäh. Da kommen mir zwei Verse im Sinn, es gibt mehrere, die mir sagen, was kann das bedeuten, Kinder des Lichts zu sein. In Johannes 12 sagt Jesus, jetzt habe ich Angst, soll ich deshalb beten, Vater, bewahre mich vor dem, was jetzt kommen wird. Nein, ich bin in die Welt gekommen, um diese Stunde zu durchleiden. Vater, dein Name soll gerühmt und geehrt werden. In diesen Versen sehen wir Jesus Christus kurz vor seinem Opfertod am Kreuz. Er hatte Angst. Fragte sich, gibt es nicht noch einen anderen Weg? Und ich schätze, wir können ihn verstehen. Wer möchte mit 33 schon sterben? Doch nicht am Kreuz. Soll er seinen Vater bitten, ihn vor diesem Weg zu bewahren? Aber dann gibt es sich selber die Antwort, nein, ich weiß, dass ich genau deswegen kam. Das ist Vision gegründet in Identität. Und dann geht es weiter bei Paulus. Doch der Herr sprach zu Ananias, erfülle es so, wie ich es dir gesagt hat. Ananias sollte zu Paulus gehen, der gerade bekehrt war und der bekannt war als ein furchtbarer Christenverfolger. Und der sollte jetzt Ananias zu Paulus gehen. Und dann sagt Gott zu Ananias, ich habe diesen Mann erwählt, alle Völker und Herrscher dieser Erde, aber auch den Israeliten meine Botschaft zu verkünden. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Apostelgeschichte. Hier empfängt Ananias Anweisungen für Paulus. Jesus setzt hier klare Ziele für das ganze Leben des Paulus bis hin zu seinem Ende. Was wir auch finden in diesem Vers, ich stelle mich ihm gleich, also alle anderen Menschen, um auf jegliche Weise einige Menschen für Jesus zu gewinnen. Das war die Identität von Paulus, gegründet in Jesus. Oder die Vision von Paulus, gegründet in seine Identität. Und ich möchte drei Zusammenhänge erwähnen, in so diesem Zusammenspiel, meine Identität als Kind Gottes und meine Perspektive. Ich meine, meine Identität als Kind Gottes, als Licht, hat zu tun mit einem Gespür für meine eigene Bestimmung. Zu spüren, dafür bin ich da. Es ist, meine ich, kaum lebbar, eine Vision zu haben, ohne ein Empfinden zu haben für das, was Jesus Christus mit mir vorhat. Jemand schrieb mal, man muss auf sein Leben sehen können, und wissen, warum man auf diesem Planeten lebt. Das sind große Worte. Aber ich glaube, was dran? Welche Perspektive hat Jesus mir gezeigt? Meine Identität als Kind des Lichts hat mit der Ergriffenheit, den Namen Jesu in der Welt zu verherrlichen, zu tun. Hier geht es nicht um eine Wahl, sondern eher darum, dass Jesus in unser Herz verankert ist. Und dass Jesus zu dir sagt, ich habe dich dazu erwählt. Es ist nicht, was wir im Griff haben, aber er hält uns im Griff. Es gibt ein Buch, meine Frau kennt das, ich bin ein totaler Fan von diesem Buch, man kriegt es nur gebraucht. nie zu alt für Gott. Mit über 70 Jahren weiß Margaret Cole sich von Gott berufen, die Betreuung der in der Diaspora lebenden Christen voranzubringen. Und trotz unzähliger Schwierigkeiten setzt sie sich durch, ob nach einer Begegnung mit Christen in der Sowjetunion unter kriegerische Kannibale oder südostasiatische Flüchtlingslager. Immer schreibt sie, fühlt sie Gottes Nähe, verlässt sich auf sein Wort und ihr Glaube und ihr Gebet lassen sie durch alle Schwierigkeiten hindurchgehen. Und dann habe ich am Ende vom Buch, ich habe nochmal auf das Vorwort geschaut. Und das schreibt sie, und ich ist nur ganz kurz: Was besitze ich schon, Herr, was ich dir bieten kann? Etwa Klugheit, einen wachen Verstand, Erfahrungen, eine Lebensspanne Zeit. Aber das, was ich habe, mein Leben, so wie es ist, das bringe ich dir demütig dar. Möchtest du etwas damit anfangen, Herr? Das bete ich nochmal auf. Möchtest du etwas damit anfangen, Herr? Ergriffenheit, den Namen Jesu zu verherrlichen. Ich wünsche uns, wir können genau wie Jesus sagen: Ich bin mir bewusst, was Gottes Anliegen für mein Leben ist. Und ich werde nicht davon ablassen. Also, himmlischer Vater, verherrliche deinen Namen durch mich. Und meine Identität, muss ich mal gucken, was hier, das ist jetzt kein Motor, das ist einfach für mich das. Ja. Meine Identität als Kind des Lichts hat immer auch zu tun mit Schmerz und mit Angst. Selbst Jesus hatte Angst. Ananias sagte: Paulus, hör mal, den Weg, das wird kein Zuckerschlecken. Und wenn wir dann an die Schriftlesung denken, 2. Korinther 11, dann staunen wir über all das, was Paulus erfuhr. Dann könnte man sich überlegen, ja, will ich eigentlich sowas wie eine Vision haben? Ja? Denn Vision, wenn ich mir das bewusst werde, was Gott will, dann wird das zu einer ganz tiefen Verpflichtung, eine Ergriffenheit, eine Beauftragung. Und Paulus stellt sich zwar der Auseinandersetzung mit seinen Widersachen, stellt seinen Einsatz dar, aber er zieht eine ganz besondere Schlussfolgerung. Er sagt nicht so: Bin 5-mal verprügelt worden und ist zwischendurch auch nochmal von der Schlange gebissen und weiß ich was alles und sagt, jetzt stehe ich hier und schau mal hin. Er zieht eine ganz andere Schlussfolgerung. Wenn ich nicht um die Kraft der Auferstehung und um den Auftrag, Menschen vom Verderben zu retten, sprich die Vision, dann würde ich kapitulieren. Aber in meine menschliche Schwachheit kommt Gottes Macht zu tragen. Und ich glaube, jeder von uns ist sich so ein paar Schwachheiten bewusst, oder? Vertraue darauf, dass Gottes Kraft dadurch zum Tragen kommt. Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus sagt ja zu dieser Unannehmlichkeit, die er um Jesu Wille erleidet. Schwachheit um Jesu Wille birgt die außergewöhnliche Chance in sich, dass die Kraft Jesu voll zur Geltung kommt. Und meine Identität als Kind Gottes hat damit zu tun, dass ich weiß, ich bin getragen. Und Paulus skizziert ja unsympathische Gedanken. Er ermutigt uns dazu, Belastungen, die mit dem Glauben, mit der Nachfolge zu tun haben, als Kennzeichen eines Mitarbeiters Gottes zu sehen. Wichtige Überlegungen finde ich, auch in Phasen, wo uns manches so zäh oder wir verstehen es überhaupt nicht mehr vorkommt. Und der größte Lohn, der Hauptgewinn ist, finde ich, dass Menschen durch mich, durch dich und mich, Jesus Christus kennenlernen. Für mich Ein faszinierender Satz aus dem Missionar Hudson Taylor: Beim Einleben in China war er dabei, die Sprache zu lernen. Er kannte noch kein richtiges Chinesisch. Dann sagt sein Chinesischlehrer zu Hudson Taylor: Bring mich zu Christus. Und mit Mühe kann dann Hudson Taylor die Frage formulieren: Wie kommst du da drauf? Und er sagt der Chinesischlehrer zu Hudson Taylor: Weil du so bist, wie du bist, muss Christus sein. Das wünsche ich dir. Dass irgendjemand zu dir sagt: Also, ganz verstehen tue ich dich nicht. Aber weil du so bist, wie du bist, muss Christus sein. Und eine solche einladende Lebendigkeit fängt bei jedem von uns persönlich an. Wir lesen vielleicht die Bibel ganz neu im Blick auf Jesus und leben in unserem Alltag unser Christsein transparent nach außen. Deshalb waren auch die ersten Christen in Jerusalem anerkannt. Und wenn wir Gott beim Wort nehmen, dann erleben wir ihn auch viel intensiver. Und falls du denkst, ich habe keine Möglichkeiten, dann irrst du dich. Bete, dass Gott die Möglichkeiten aufzeigt. Wie war das doch im Anspielen? Sie sind ein Kind des Lichts. Aber warum merkt man das nicht? Denke nicht, du hast keine Möglichkeit. Da betet eine gläubige Familie für die Mitbewohner im Wohnblock. Da ist ein Arzt im Krankenhaus, der ethische Grenze zieht. Da ist ein Politiker in einer Sitzung, die auf Gottes Anweisungen aufmacht. Da ist eine Lehrerin im Kollegium, die dafür betet, dass das Miteinander in der Schule sich verändert. Da ist eine Kranke auf einer Station im Krankenhaus und betet für die Mitpatienten in seinem Zimmer. Habt ihr schon mal von dem Herrn Fubioni gehört? Nicht so sympathischer Herr, damaliger Leiter der Rote Brigade. Und er wollte mal einen Banküberfall machen. Er hatte ein paar Komplizen verteilt und da saß er selber als Bettler verkleidet auf den Stufen einer Kirche, um von dort aus die Einsatzzeichen für die ganze Aktion zu geben. Und gerade als der Überfall beginnen sollte, kam eine Mutter mit ihrem kleinen Mädchen die Treppe zur Kirche herauf, um mit dem Kind in die Kirche zu gehen. Und das Mädchen sah den Bettler und gab ihm ihr Pausenbrot. Der Typ, der war total überfordert. Er wollte es zuerst nicht annehmen. Und dann hatte er in diese Augen von dem jungen Mädchen, das so voller Güte ihn angeguckt hat: Hier, nimm du mein Pausenbrot. Und er nahm das Pausenbrot. Und diese Geste hat das Herz von diesem Menschen verändert. Er begegnete plötzlich Liebe. Und anstatt das Signal, und man kann das in seiner Biografie nachlesen, anstatt das Signal zum Raubüberfall zu geben, nahm der Terrorist das Brot von dem kleinen, zufrieden lächelnden Kind und ging mit ihr in die Kirche. Er hatte eben den Hauptgewinn. Und wenn es in Epheser 5 heißt, seid Gottes Nachahmer, dann heißt es: Nehmt euch am Beispiel an dem, wie Gott uns in Jesus seine Liebe gezeigt hat. Seid gleichgesinnt wie er. Und dann denken wir schnell, und vielleicht ruhen wir uns auch darauf aus, das kann nur Jesus. Aber Gott fordert nichts Unmögliches von uns. Er will uns dazu befähigen, dass unser Leben wie bei diesem Mädchen diese Liebe Gottes widerspiegelt. Aber manchmal habe ich den Eindruck, es gibt so etwas wie so innere Festlegungen, mit denen wir unterwegs sind. Ja? Vielleicht wir als Gemeinde. Was sind wir schon? Oder ich als Christ an meinem Arbeitsplatz oder in meiner Nachbarschaft. Was habe ich schon zu bieten? Ich fand es so lustig in einem Anspiel: Sie sind zu bescheiden. Sie können in der Welt mehr bewegen, als Sie denken. Solche Gedanken von, wer bin ich schon, das sind so innere Festlegungen. Und wir vergessen oder wir reden klein was wir in Jesus Christus sind, übersehen, welche Wunder Gottes unser Leben weitererzählt und erzählen kann. Es gibt eine einmalige afrikanische Geschichte. Die Geschichte über einen Adler. Ein Bauer fand ein Adlerei und gab es eine Kluke in den Hühnerstall, und was kam aus dem Ei raus? Ein Adler. Der Adler schlüpfte aus und wuchs selbstverständlich wie ein Huhn auf. Konnte nicht fliegen, weil Hühner nicht fliegen können. Und eines Tages, der Adler war schon ein bisschen größer geworden, flog ein anderer Adler über den Hühnerstall, hat was zum Frühstück gesucht und sieht da den Adler. Er landet neugierig auf dem Zaun und sagt zu dem Adler immer: Was machst du da? Mitte unter den Hühnern. Und der junge Adler antwortete: Ich bin ein Huhn. Warum sollte ich nicht unter den Hühnern sein? Und der alte Adler, der fiel fast vom Zaun, vom Lachen, der hat gesagt: Du bist ein Huhn, Mensch, du bist doch ein Adler. Breite deine Flügel aus und komm mit mir mit. Ich kann nicht fliegen, weil ein Huhn nicht fliegen kann. Der alte Adler sagte: Du bist ein Adler. Du kannst fliegen. Komm. Und er breitete seine mächtige Schwinge aus und er flog davon. Und sehnsüchtig und ängstlich zugleich schaute der junge Adler ihn nach. Und dann begann der junge Adler vorsichtig seine Schwingen auszubreiten, sich zu bewegen. Und siehe da, er kann fliegen. Er lebte seine Identität. Der Adler lebte vorhin diesen Satz: Ich bin ein Huhn. Welchen Satz lebst womöglich du? Oder wir als Gemeinde? Welche innere Einrede bestimmt uns? Wirkliche Veränderung erfahre ich dort, wo ich Gottes Wahrheit über mich annehme, wie der Adler in seinem Denken, ich bin ein Huhn, anfing zu fliegen. Wirkliche Veränderung erfahre ich dort nochmals, wo ich Gottes Wahrheit über mich annehme. Und im Hingabe seines Lebens hat Jesus für uns den Weg frei gemacht, als Kinder des Lichts in dieser Welt zu leben. Und vielleicht muss ich sagen, hör auf zu unterschätzen, was wir in dieser Welt bewegen. Ja, ganz gut. Wenn man in die Geschichte liest, im 18. Jahrhundert gab es eine blutige Revolution in Frankreich. Es gibt ja schockierende Bilder, was jetzt in Frankreich abgeht. Aber das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Kontext. Es gab keine Revolution im 18. Jahrhundert in England. Viele Historiker sind sich einig, Christen wie John Wesley, George Whitefield, haben viele Engländer zum Glauben geführt. Wisst ihr, wie es zur Abschaffung der Sklaverei gekommen ist? Die Anfänge? Das waren Vertreter der Evangelischen Allianz. Ein Zitat: Unsere Demokratie, unser Land, unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass es Christinnen und Christen gibt, die ihren Platz einnehmen. Und dabei sind wir nicht erfolgsorientiert, sondern wir sind gehorsam und verheißungsorientiert unterwegs. Wir setzen uns ein für unsere Überzeugungen, was für unsere Gesellschaft wichtig ist. Wir stülpen eines anderen nicht über, sondern wir zeigen es als Alternative auf. Auch im Saarland und auch in Westfalen. Sie haben den Hauptgewinn. Lassen wir andere daran teilhaben. Amen.